Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
3 Jahre hat sie gekämpft, hat alles versucht, immer mit ihrer Überzeugung, dass ihr Plan der beste sei.
Following the referendum, we face a time of great national change. As we leave the European Union, we will forge a bold new positive role for ourselves in the world.
So klang das noch vor 3 Jahren, als Theresa May das Amt von David Cameron übernommen hatte. Heute hat sie ihren Rücktritt angekündigt. Was passiert jetzt in Großbritannien? Das schauen wir uns heute genauer an. 2 Tage vor der Europawahl sagen jetzt über 80 YouTuber Nein zur CDU, SPD und AfD. Sie stellen sich in einem Video hinter den YouTuber Rezo, der die CDU ja in seinem Video wiederum scharf kritisiert hat.
Daher bitten wir euch alle, wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD.
Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört.
Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.
Diesen Aufruf, wählt nicht diese Parteien, den müssen wir uns genauer anschauen. Und Currywurst, Schnitzel, Roulade, Spaghetti Bollo, das sind die Kantinenklassiker Deutschlands, unsere kulinarischen Mittagshits. Jetzt tut sich da aber was, welche Speisen immer beliebter werden und ob die auch umweltverträglicher daherkommen, auch das gibt's jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
But it is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new prime minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. So that a successor can be chosen.
Das war's. Gestern wurde ja schon vermutet und heute hat sie sich dann geäußert. Theresa May hat heute ihren Rücktritt angekündigt. Am 7. Juni will sie erst das Amt der Parteichefin abgeben. Premierministerin bleibt sie dann, bis ein Nachfolger gefunden ist. Und in ihrer Abschlussrede wurde sie dann nochmal richtig emotional.
The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will. But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Was kommt jetzt? Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in London, mit Friedbert Meurer. Grüß dich, Friedbert.
Ja, hallo, grüß dich.
Mays Rücktritt wurde ja schon länger gefordert und über ihren Rücktritt spekuliert wurde ja auch schon lange. Was hat jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben?
Sie hatte eingesehen, dass es einfach nicht weitergeht. Ihr letzter Schachzug konnte nicht mehr ziehen, der da lautete, wir lassen ein 4. Mal abstimmen über ihren Brexit-Vertrag in einer etwas anderen Form, nämlich über das Umsetzungsgesetz. Und da hat sie sehr schnell dann doch einsehen müssen, der Widerstand ist zu groß gegen die Idee der Opposition anzubieten, dass man im Unterhaus über ein 2. Referendum abstimmen soll. Da hat sich massiver Widerstand gebildet und sie hat gesehen, es hat einfach keinen Sinn mehr, es geht nicht weiter, also war es vorbei.
Sie bleibt Premierministerin, bis eine Nachfolgerin, ein Nachfolger gefunden ist. Wie sucht man den jetzt?
Eigentlich geht die Suche schon eine ganze Weile los oder hat schon begonnen. Es laufen sich schon einige warm, die sich dann zum Beispiel Außenminister Jeremy Hunt so eine nette Homestory in einer Illustrierten präsentieren lassen mit Ehefrau. Das ist alles schon passiert. Da will man sich anbieten, der eigenen Fraktion noch mehr dann den Mitgliedern. Erste Stufe, die konservative Fraktion wählt 2 Kandidaten, die in der 2. Stufe dann eine Urwahl der Mitglieder vorgelegt werden. Und da gilt Boris Johnson bekanntermaßen als Favorit insgesamt bei den Mitgliedern. Die Fraktion ist da ein bisschen unberechenbarer.
Was bedeutet das denn jetzt in Sachen Brexit, dieser Rücktritt?
Von Seiten der EU heißt es, eine Sprecherin hat gesagt, eigentlich bedeutet es gar nichts. Man nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass Theresa May ihren Rücktritt angekündigt hat. Aber man hält natürlich an diesem Brexit-Vertrag fest. Und damit wird auch jeder Nachfolger vermutlich leben müssen, der dann in Brüssel auftritt und fordert, lasst uns den Brexit-Vertrag verändern. Vor allen Dingen diese Nordirland-Klausel wird hochwahrscheinlich auf Granit stoßen, sodass dann die Gefahr steigt, dass es zu einem Austritt Großbritanniens ohne einen Vertrag mit der EU kommen könnte. Alle Kandidaten laufen sich eigentlich warm mit dieser Aussage. Boris Johnson hat selbst gesagt, wir gehen am 31. Oktober, ist die neue Frist, mit oder ohne Vertrag.
Jeremy Corbyn, Ihr politisch zumindest größter Widersacher, wie hat der denn heute reagiert?
Also Corbyn hat gesagt, er habe sich die Erklärung in der Downing Street angeschaut. Ja, es habe ihn berührt, aber dann sei es doch irgendwie absehbar und notwendig gewesen, dass sie zurücktritt.
She clearly has lost the confidence of her own MPs and in all the discussions she's been having with her MPs, they've all said one thing to her, that they don't support her strategy.
Also er sagt, sie hat das Vertrauen bei den eigenen Abgeordneten verloren. Für ihn wahrscheinlich die Hoffnung jetzt verbunden, dass im Gefolge eines Wechsels es zu Neuwahlen kommen könnte. Könnte, muss ich sagen, muss aber nicht.
Die britische Premierministerin Theresa May will ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben. Das hat sie heute bekannt gegeben. Damit ist auch ihr Schicksal als britische Premierministerin nun mal besiegelt. Informationen waren das live und direkt aus London von unserem Korrespondenten Friedbert Meurer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst die Zitat-Zerstörung der CDU und jetzt knöpft sich YouTuber Rezo auch die SPD und die AfD und andere Parteien vor, die aus seiner und aus der Sicht von rund 80 weiteren erfolgreichen YouTubern nichts gegen den Klimawandel unternehmen. Pünktlich zur Europawahl haben sie alle ein gemeinsames Video-Statement veröffentlicht, mitgemacht haben, unter anderem also Leute wie Dagi B oder Julian Bam. Und dieses Statement hat eine ordentliche Wucht. Sprechen wir darüber mit Doro Werkmann aus unserer Nachrichtenredaktion. Worum geht's genau in diesem Clip?
Knapp 3 Minuten lang wird die Klimapolitik von den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD und von der AfD auseinandergenommen. Zusammengefasst lautet der Vorwurf, die Politik trage aktiv dazu bei, dass die Erde sich weiter erwärmt, Tiere aussterben und viele Menschen in anderen Ländern ihre Heimat verlieren. Hören wir mal rein.
Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität.
Und jedes andere Thema muss sich hinten anstellen.
Die irreversible Zerstörung des Planeten ist leider kein abstraktes Szenario, sondern das berechenbare Ergebnis der aktuellen Politik.
Das ist ein ganz schön harter Ton, mit ganz schön viel Gewicht auch. Denkt man an die Followerzahlen nur eines einzelnen YouTubers bei so einem Statement.
Genau, allein LeFloid hat mehr als 3 Millionen Abonnenten und das Statement ist jetzt innerhalb weniger Stunden schon mehr als 300.000 Mal angeklickt worden. Nur zur Erinnerung, das Anti-CDU-Video von Rezo haben in den letzten Tagen mehr als 7,5 Millionen angeschaut.
Das klingt auch nach ordentlich Gefahr für die angesprochenen Parteien, die ja vielleicht die Stimmen dann an die Jugend verlieren könnte.
In dem Video werden Union, SPD und AfD nicht nur für ihre Klimapolitik angegriffen. Die YouTuber rufen auch offen dazu auf, diese und andere Parteien nicht zu wählen, die aus ihrer Sicht nichts gegen die Erderwärmung unternehmen.
Daher bitten wir euch alle, wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD.
Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört.
Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.
Hört sich alles in allem an, als hätte sich da ordentlich was angestaut, als fühle sich ja die Jugend schon länger im Stich gelassen von der Politik, oder?
Ein Ergebnis davon sind ja auch die Fridays for Future-Proteste, dass jede Woche Zehntausende Schülerinnen und Schüler auch mit Unterstützung von Eltern und Lehrern auf die Straße gehen, um eine bessere Klimapolitik zu fordern. Es ist ja schlicht auch nicht genug getan worden. Das räumt ja die Bundesregierung selbst ein, wenn sie ihr selbst gestecktes Klimaziel nicht erreicht. Nur hat man eben offensichtlich zu spät bemerkt, welches Gewicht diese neue Jugendbewegung für mehr Umweltschutz hat.
Dazu passt ja auch die Reaktion des CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak, der Rezo ja nach dem ersten Video zuerst mal falsche Behauptungen unterstellt hat.
Ja, und dann zurückgerudert ist, nachdem er die Welle des Protests im Netz bemerkt hat und Rezo sogar zum Gespräch einlud. Darauf ist übrigens keine Reaktion von Rezo bekannt. Außer man will das Video jetzt als eine Art Antwort sehen.
Kurz vor der Europawahl am Sonntag. Auf jeden Fall ordentlich Zündstoff, das alles, über den sich die angesprochenen Parteien ja nicht freuen dürften. Mehr als 80 YouTuber stellen sich hinter Rezo und sagen, welche Parteien es nicht zu wählen gilt. Wir sprechen gleich mit der Initiatorin, zumindest der deutschen Fridays for Future Bewegung, mit Luisa Neubauer. Sie hat auch eine ganz eigene Meinung zu diesem Video.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hat eine Wucht, das hat eine ordentliche Macht, wenn sich mehr als 80 YouTuber hinstellen und sagen, wählt nicht die Union, wählt nicht die SPD oder die AfD. Das hatte heute auch wieder ordentlich Gewicht, was auf den Straßen los war. Heute fanden in 120 Ländern Fridays for Future Demonstrationen statt. Und viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Fridays for Future sind natürlich selbst noch unter 18, können also gar nicht wählen gehen am Sonntag, können aber trotzdem ein Zeichen setzen, haben sie auch gemacht. Ich habe heute darüber mit Luisa Neubauer gesprochen, auch über die Reaktion auf das Rezo-Video. Luisa Neubauer ist eine der Mitorganisationen der Fridays for Future Proteste in Deutschland und ich habe sie auf dem Weg von Berlin nach Brüssel im Zug erreicht und wollte wissen, wie die Demos oder die große Demo in Berlin heute war.
Ja, es war großartig. Wir streiken hier seit über 5 Monaten in Berlin. Es waren 17.000 Leute da, diesmal auch sehr viele Studierende zum Beispiel, was uns gefreut hat. Und es war eine ganz klare Botschaft im Raum, die hieß, Leute, geht wählen und geht wählen für das Klima.
Mhm. Warum jetzt dann noch nach Brüssel? Was ist da der Plan?
In Brüssel werden wir dann zeigen, dass während in ganz, ganz vielen Ländern in der EU Leute an die Uhren gehen, dass wir nichts übersehen sind und die Zukunft von uns und das Klima ganz zentral sein müssen bei dieser Wahl.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sagt ihr nochmal auf den Demonstrationen, auch heute in Berlin, entscheidet euch für eine Partei, die Umweltschutz ernst nimmt in der Europawahl?
Genau, und es ist noch mehr als das. Es geht nicht nur darum, dass die Parteien Umweltschutz ernst nehmen und vor allem den Klimaschutz natürlich, sondern dass sie auch entsprechend Politik machen und nicht nur leere Versprechen in den Raum stellen, sondern dann auch zum Beispiel in Brüssel entsprechend wählen und Gesetze mitgestalten. Und eine zweite große Botschaft des Tages ist aber auch, es geht weiter, auch mit einer, der EU-Wahl ist es nicht getan. Wir brauchen auch in Deutschland weiter richtig guten Klimaschutz oder müssen damit anfangen. Das heißt, wir haben auch schon heute den nächsten internationalen Streiktag ausgerufen und das ist der 20. September, wo wir auch vor allem Erwachsene auffordern, mit uns zu streiken.
Aber ihr geht jetzt nicht so weit, dass ihr sagt, pass mal auf, die und die Partei, die sollt ihr nicht wählen, die setzt sich nicht genügend für Klimawandel ein?
Nein, wir sprechen keine Wahlempfehlung aus. Das haben heute allerdings über 70 der größten YouTuber in Deutschland gemacht. Das ist ganz interessant, dass die ganz deutlich gesagt haben, Leute wählt nicht CDU, CSU, SPD oder AfD.
Findest du das okay?
Dass sie das machen, ist völlig legitim und die haben da natürlich auch viele Gründe zu. Wir machen das aber nicht, denn wir sagen, wir wollen oder wir müssen jede Partei unter Druck setzen. Denn ob wir es wollen oder nicht, das ist immer ein Blumenstrauß in so einem Parlament drin. Und wir können nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten, wenn dieses Parlament irgendwie gespickt ist mit Parteien, die Klimaschutz, oder die sich gerade jetzt irgendwie prominenterweise für Klimaschutz einsetzen, sondern wir brauchen wirklich Klimaschutz von allen Seiten und aus dem gesamten politischen Spektrum.
Mhm. Ihr könntet ja aber auch hingehen und sagen, komm, wir machen jetzt die Fridays for Future Partei. Dann könntet ihr gewählt werden und euch noch aktiver an der Politik beteiligen.
Was wir in den letzten Monaten gezeigt haben, ist, dass das notwendigerweise gar nicht der effektivste Schritt ist. So viele Parteien, die uns gesagt haben, wir haben sowas wie euch gewartet. Ich denke, es braucht beides. Es braucht ja auch eine parlamentarische Opposition, wie wir das sind, und die Parteien, die Druck machen. Und vor allem haben wir einfach keine Zeit mehr. Und wir brauchen die Menschen, die heute in den Parlamenten sitzen oder da übermorgen reingewählt werden, die die Ärmel hochkrempeln und auch für die Klimakrise zu ignorieren.
Heute fanden in 120 Ländern Fridays for Future Demonstrationen statt. Als nächstes ist eine große Aktionswoche im September geplant, wie wir gehört haben. 20. September, internationaler Streiktag. Erklärt hat uns das alles Luisa Neubauer aus dem Zug. Luisa Neubauer, eine der Mitorganisatorinnen der Proteste in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es klingt ein bisschen wie eine Revolution im DFB-Pokalfinale in Berlin morgen zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig soll es im Stadion genderneutral zugehen. Dahinter stecken konkret zwei Maßnahmen. Einerseits sollen die Fans entscheiden, ob sie von einem Ordner oder einer Ordnerin beim Einlass kontrolliert werden und dann soll es Unisex-Toiletten geben, also Toiletten, auf die dann alle drauf dürfen, Männer, Frauen, divers. Zusätzlich zu den herkömmlichen Klos. Pascal Fisch aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Für uns totale News, das alles?
Naja, mit Abstrichen. So ein Konzept hat es schon einmal gegeben beim Länderspiel Deutschland gegen Serbien im März in Wolfsburg. Das Konzept ist übrigens entstanden aus einem Workshop für DFB und DFL im Januar. Und diesen Workshop im Rahmen der AG Fankulturen hatte der deutsche Part des QFF angeregt. QFF, das ist der Zusammenschluss der Queer Football Fanclubs.
Man könnte sagen, es ist nicht so gut gelaufen, weil sonst wäre es jetzt überall schon Standard. Aber so der Pilotversuch ist erstmal gut gelaufen damals.
Ja, damals haben geschulte Freiwillige den Leuten alles erklärt, die dann gefragt haben, was geht da ab. Die Reaktionen im Stadion waren also positiv. Die Leute seien miteinander ins Gespräch gekommen über alles. Das erzählt zumindest Sven Kistner vom QFF. Im Netz gab es aber damals dann doch ein bisschen Unverständnis.
Man hat oft den Eindruck in den Kommentarspalten, als würde man irgendjemandem was wegnehmen, was ja nicht der Fall ist. Es wäre eher das Gegenteil der Fall. Man bietet ja was zusätzlich an. Trotz alledem ist da immer noch eine gewisse Vorsicht da, das zu offensiv zu kommunizieren.
Ja, und das war auch ein bisschen mein Eindruck heute. Eigentlich könnte der Fußball sich ja wirklich liberal und fortschrittlich präsentieren. Stattdessen darf der Betreiber des Olympiastadions zum Beispiel nicht sagen, weil ja da der DFB für dieses Spiel die Lufthoheit hat. Und der DFB hat das tagsüber auch noch nicht so richtig auf die Pressewebsite getan.
Eigentlich doch komisch, oder? Im Flieger oder im Zug, da gehen wir ja auch auf Unisex-Klos. Warum soll es im Stadion anders sein?
Ja, das fragt man sich tatsächlich. Schon damals hat der QFF auch betont, es ist ja vielleicht auch ein Vorteil für Eltern mit Kindern, ja, die an den anderen Schlangen rumstehen, nicht so lange warten wollen und dann sagen, komm, gehen wir dahin, Kinder. Aber Sven Kistner vom QFF meint, im ICE gibt es schon einen Unterschied. Es ist ja da ein einzelner Raum.
In einem Stadion, da sind das natürlich dann größere Räumlichkeiten, wo mehrere Personen sich gleichzeitig zwar in diesem Raum befinden, natürlich nicht auf der gleichen Toilette, aber in dem gleichen Raum. Und da scheint es doch noch so ein bisschen Vorbehalte zu geben.
Also Vorbehalte von allen Seiten. Wie ist denn das? Gehen vielleicht Trans- oder Intersexuelle eher auf Frauenklos?
War auch meine Vermutung, stimmt aber gar nicht, sagt nämlich Rebecca Jäger von der Bundesvereinigung Trans.
Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Ich persönlich habe es auch schon erlebt, ich bin auch schon aus der Frauentoilette geflogen während meines Transitionsprozesses. Ob das nun Frauen sind oder Toiletten, Wärterinnen, ist egal, es passiert einfach.
Und sie findet diese Ideen insgesamt gut, wünscht sich das aber auch insgesamt im Alltag, also zum Beispiel im Sportverein oder im Fitnessstudio.
Also in diesem genderneutralen Stadion, das es ja morgen geben soll, oder vielleicht darf man auch nicht genderneutral sagen, also bei diesem Spiel, wo es zwei Maßnahmen morgen gibt, darf man sich eben auch von Ordnerinnen oder Ordnern abtasten lassen, darf man selber entscheiden. Wie bewertet Rebecca Jäger das?
Ja, so etwas hat sie schon am Flughafen erlebt.
Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das finde ich gut. Ich hoffe nur, dass das jetzt von den Fans nicht missbraucht wird nach dem Motto, huhu, ich lasse mich jetzt mal von einer Frau abtasten oder vielleicht auch umgekehrt. Sondern der Idealfall wäre, dass die Ordner da einen Blick drauf haben und dann ganz nett sagen, hier, hallo, ich bin für dich da.
Also ist die Ordner einfach schon erkennen, was Sache ist. Sie hat das am Flughafen damals als sehr, sehr erleichternd empfunden.
Wie bewertest du das? Ist das ein Modell für die Zukunft?
Naja, zumindest für weitere Vereine, die jetzt auch darüber nachdenken. Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und der FSV Mainz 05 denken da wohl nach. Rebecca Jäger wünscht sich Unisex-Klos letztlich im Alltag. Ja, also habe ich schon gesagt, überall Sportverein, Fitnessstudio. Und hat mir dann auch noch eins auf den Weg gegeben. Zu Hause und in anderen Privatwohnungen gehen wir ja auch auf Unisex-Toiletten. Klar, da sind jetzt keine Unbekannten, an denen man sich vorbeidrängen muss, aber man kann ja schon mal drüber nachdenken, warum man Dinge in einem Lebensbereich anders bewertet als in einem zweiten Lebensbereich.
Man müsste einfach mal Pissoirs abschaffen. Dann hätte man auch einiges einfacher gelöst. Dann muss sich nämlich jeder hinsetzen. Freie Wahl bei der Kontrolle ins Stadion und Unisex-Klos, das sind zwei Maßnahmen, die morgen neu ausprobiert werden. Ein Pilotversuch gab es schon morgen beim Fußball, beim DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen im Update über Tattoos. Die Vizevorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, setzt sich nämlich für mehr Regeln in dieser Branche ein. Es geht da um strengere Gesetze, wer andere beruflich stechen darf und wer nicht. Und einige Tätowiererinnen und Tätowierer befürchten, dadurch so ein paar Einschnitte in ihrem Beruf zu bekommen. In Dortmund, da ist heute die Tattoo-Messe TattooCon gestartet und Boris Glatthaar ist dort. Er ist Chefredakteur des Tätowierer-Magazins. Ich wollte von ihm wissen, was genau der Plan von Gitta Connemann ist.
Ja, also Gitta Connemann ist federführend in einer Initiative, die Zugangsvoraussetzungen für Tätowierer zu regeln und das Tätowiergewerbe so ein bisschen gesetzlich zu verankern. Da ist im Moment nicht viel. Momentan ist es so, dass jeder Tätowierer ein Gewerbe anmelden und loslegen kann. Oder jeder Mensch kann ein Gewerbe anmelden und dann eigentlich loslegen. Mhm. Das ist nicht immer im Sinn des Kunden, das sagen auch die Tattoo-Verbände seit vielen Jahren. Und Gitta Connemann hat jetzt da angesetzt und sagt, wir brauchen tatsächlich eine Berufszugangsregelung. Wir brauchen auch Hygienestandards, die nicht nur kommunal oder nach Bundesländern gelten, sondern die wirklich verbindlich sind in ganz Deutschland. Und das ist so das Erste, was sie jetzt angehen möchte, also Hygienestandards zu etablieren, die dann irgendwie in den Berufszugang einfließen.
Was hast du für ein Gefühl, wie kommen diese Vorschläge an?
Das ist durchwachsen. Also wir haben einige Tätowierer, die wirklich Angst haben. Das sind die alten Hasen, sage ich mal. Die sagen, Mensch, wir machen das seit vielen, vielen Jahren schon. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen niemanden, der uns jetzt sagt, wie es geht. Fakt ist, es gibt aber auch das Gegenteil. Es gibt eben viele Tätowierer, die genau das tun. Die holen sich eine Maschine im Internet, die legen los, die melden Gewerbe an und zimmern den Kunden irgendwas auf die Haut, was kein Mensch haben möchte.
Aber diese alten Hasen, von denen du sprichst, also ich meine, die müssen ja eigentlich alle Voraussetzungen dann erfüllen, auch nach neuen Regularien, oder?
Das ist zumindest das, was Gitta Connemann mir gegenüber im Gespräch gesagt hat. Also sie hat gesagt, derjenige, der sich wirklich jetzt schon an ganz hohe Hygienestandards hält, und das sind zum Beispiel die seriösen Tätowierer in Deutschland allemal, derjenige wird auch kein Problem haben, der wird vielleicht den einen oder anderen Nachweis noch erbringen müssen, aber für ihn wird sich im beruflichen Alltag nicht viel ändern. So sagt auf jeden Fall Gitta Connemann. Allerdings sagt sie auch, es ist noch nicht klar, was am Ende stehen wird. Also der ganze Prozess, was jetzt tatsächlich geändert wird, der läuft erst.
Würdest du sagen, es ist denn wichtig, dass sowas kommt? Gibt es so viele Infektionen, gibt es so viele Krankheiten, die entstehen aufgrund von schlechtem Material, schlechter Hygiene?
Nein, also wir haben nicht das Problem, dass jeder, der in ein Tattoo-Studio läuft, dann gleich mit einer Hepatitis rauskommt oder so. Also das Problem gibt es tatsächlich nicht. Die Tätowierungen, die heutzutage gestochen werden, die sind auf einem hohen hygienischen Niveau in der Regel schon. Es ist aber so, wenn man ein Tattoo-Studio betreibt, dann muss man eben auf vieles achten. Nicht nur darauf, dass die Nadeln steril sind, das sind heute häufig Einwegprodukte, sondern eben auch, dass man zum Beispiel Kreuzkontaminationen vermeidet. Und da muss man eben wissen, wie man ein Studio und auch die Abläufe so einrichtet, dass es eben zu solchen Kreuzkontaminationen nicht kommen kann.
Wie erkenne ich das an als Laie, wenn ich in so ein Studio gehe? Gibt es da irgendwelche Zertifikate oder irgendwas, was an der Tür klebt, was mir sagt, okay, das ist alles seriös hier?
Ja, es gibt Urkunden, dass ein Tätowierer in den Verbänden organisiert ist, die sehr seriös sind. Das sind in Deutschland allen voran BVT, DOT und Pro Tattoo. Das sind die drei großen Verbände in Deutschland. Tätowierer, die dabei sind, die wissen in der Regel, was sie tun. Mhm. Darüber hinaus gibt es ein großes Füllhorn an Zertifikaten, die man erwerben kann. Und genau da ist das Problem. Das ist für den Kunden nämlich nicht sichtbar, wie tauglich ein Zertifikat ist, das an der Wand hängt. Also da sagen die Verbände und das sagen auch wir als Fachmagazin seit vielen Jahren, wir brauchen da was Erkennbares für den Kunden, das darüber hinausgeht, zu sagen, Mensch, der Boden ist dreckig, hier ist schon lange nicht mehr gewischt worden. Das kann jeder Kunde feststellen, aber das sagt im Prinzip auch nicht viel darüber aus, wie hygienisch gearbeitet wird.
Und wie schätzt du das ein, dass heutzutage eigentlich jeder sich aus dem Lifestyle heraus so eine Maschine kaufen kann im Netz und auf dem Freitagabend entscheiden kann, oh, ich tätowiere mir jetzt mal einen Fuß voll?
Das sehe ich sehr kritisch. Das sehe ich vor allem deshalb kritisch, weil die Leute erstens in völlig unhygienischen Zuständen arbeiten. Das machen die zu Hause auf der Couch. Aber eben auch, weil sie sich Dinge auf den Körper zimmern, die für immer bleiben, die man auch nicht mal eben so weglasern kann, weil das ist auch so eine Fehleinschätzung, dass man da mal eben mit dem Laser drüber geht und dann ist das weg. Das sind lange und schmerzhafte Prozeduren und die machen sich da aus einem Freitagabendspaß eine Körperveränderung, die viele Jahre hält und die sie vielleicht einfach schon bei der nächsten Party nicht mehr lustig finden.
Und wie wäre das denn auf solchen Messen, wie jetzt zum Beispiel in Dortmund, wo du bist, auf der TattooCon, da kann man sich ja auch spontan tätowieren lassen durch die neuen Regularien, auch wahrscheinlich eher schwieriger, oder?
Frau Connemann sagt an der Stelle, weil das war ja das, was nach ihrem ersten Vorstoß durch die Medien ging, dass es da um ein Spontan-Tattoo-Verbot geht. Darauf angesprochen sagt Frau Connemann, das sei nicht ihr Ziel, sondern es gehe einfach nur darum, eine Beratung zu implementieren in diesem ganzen Prozess zwischen Tätowierer und Kunden, in denen dann der Kunde aufgeklärt wird. Das heißt also gar nicht, dass man sich nicht mehr spontan auf einer Convention tätowieren lassen sollte, sondern dass der Kunde einfach weiß, auf was er sich einlässt und bestimmte Regularien in der Beratung einzuhalten sind. Auch das sind übrigens Dinge, die seriöse Tätowierer seit vielen Jahren von sich aus schon machen.
Sagt Boris Glatter, Chefredakteur des Tätowiermagazins. Die Vizevorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, will Regeln für die Tätowierbranche aufstellen und arbeitet dafür mit Tätowierverbänden zusammen. In Deutschland ist übrigens jeder Fünfte oder fast jeder Fünfte tätowiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist da denn bitte schön los? In der Kantine werden wir irgendwie zum Höhlenmenschen. Currywurst und Alaska-Seelachs auf den Plätzen 1 und 2 der deutschen Kantinencharts und dahinter Schnitzel mit Röstkartoffeln. Da dachten wir, Moment, was ist da los? Kann das wirklich die Liste der Charts von 2019 sein? Wir haben nachgeschaut. Es ist so. Und tatsächlich ist Currywurst-Pommes seit 27 Jahren da oben an der Spitze. Gratulation. Superfood wie zum Beispiel Chiasamen, Rohkost-Trends oder Low-Carb-Diäten gibt's wohl, aber wohl nicht in deutschen Kantinen. Was da los, wollte auch unser Reporter Stefan Beuting wissen.
Currywurst, Pommes, Seelachs und dann Schnitzel mit Bratkartoffeln. Wenn das die Kantinencharts der Deutschen sind, dann müsste ich ja auch draußen Leute treffen, die mir sagen, dass sie eben besonders auf Currywurst, Seelachs und Schnitzel stehen.
Mein Lieblingsgericht, eigentlich hier das Soja-Gyros.
Okay, Moritz schon mal nicht.
Also eigentlich snackt mir immer in der Salatbar, aber wenn es irgendwie ein richtig nices veganes Gericht gibt, dann würde ich, glaube ich, das nehmen.
Anna auch nicht. Unter den Top 5 der Kantinenessen ist weder Salat noch was Veganes.
Falafel?
Nee, Falafel auch nicht. Das passt ja überhaupt nicht.
Gefühlt würde ich sagen, haben hier die vegetarischen und veganen Optionen immer den größten Zulauf.
Gefühlt würde ich sagen, wenn die alle hier auf Currywurst und Schnitzel verzichten, dann muss es doch irgendwo ganz konzentriert viele, viele Schnitzelesser geben. Und ich ahne auch schon wo.
Schnitzel. Es ist jeden Donnerstag ein Schnitzel auf der Karte und es ist wirklich auch das Gericht unter der Woche, was ich an dem Tag mit der meisten Anzahl kalkuliere.
Fabian Hedermann ist Betriebsleiter einer Kantine in Köln und zwar der im Deutschlandfunk. 300 Essen gehen hier jeden Tag über den Tresen an die gut informierten Kolleginnen und Kollegen. Die Rangliste mit Schniepo und Currywurst auf den oberen Plätzen kann er nachvollziehen.
Es wundert mich aber nicht. Es wundert mich aber nicht, dass es vorne steht.
Mich schon. In unserer Redaktionsdatenbank finde ich über 1700 Beiträge und Sendungen zum Thema Ernährung. Ernährung und Klima über 270. In den vergangenen Jahren ist gesunde und nachhaltige Ernährung eines der Top-Themen allgemein. Wie kann das sein, dass immer Currywurst vorne ist, jetzt schon seit 27 Jahren? Und wie kann es sein, dass in einem Funkhaus, in dem ständig über negative Folgen des Fleischkonsums gesendet wird, der Schniepo-Tag jede Woche am meisten kickt?
Die ganze Frage, nachhaltig sich zu ernähren und klimaschonend zu essen, glaube ich, tritt in dem Moment bei vielen Menschen in einer Kantine in den Hintergrund.
Britta Klein ist Agrarwissenschaftlerin und arbeitet beim Bundeszentrum für Ernährung. Auch sie ist überhaupt nicht verwundert über die allgemeine Statistik und das Feedback aus der Deutschlandfunk-Kantine.
Information hilft nicht bei Verhaltensänderungen. Das ist die Lehre der Ernährungsberatung der letzten 30 Jahre.
Damals, sagt sie, dachte man noch, wenn erstmal die Ernährungspyramide gelernt ist und alle von den schädlichen Folgen des Fleischkonsums wissen, dass dann alles ganz fix anders wird. Dachte man.
Aber ich glaube, dass das in der Kantinenauswahl oft noch nicht so angekommen ist. Da gibt es so zarte grüne Triebe, aber beim eigenen Einkauf macht sich das inzwischen deutlich stärker bemerkbar.
Auf der einen Seite gäbe es den Trend zur sozialen Kontrolle. Kantinenessen ist Essen unter Beobachtung. Wenn dann alle Salat essen, dann kann das beeinflussen. Aber ein anderer Faktor scheint ebenso wirksam, sagt Fabian Hedermann.
Ich glaube, die Leute wollen Klassiker, wo man nicht viel experimentieren muss, wo man nicht mal mutig sein muss, wo man nicht enttäuscht werden kann, als mal etwas Neues, Hochpreisigeres auszuprobieren.
Fabian Hedermann sagt, die Nachfrageseite müsse halt mal anfangen, anderes nachzufragen. Britta Klein sagt, die Angebotsseite müsse ihr Angebot schärfen. Das Vegetarische günstiger machen, nach vorne setzen. Und sie hat dafür sogar schon Ideen, nachhaltiger zu werden, ohne zu verzichten.
Könnte man die Schnitzel etwas kleiner machen, etwas mehr Gemüse dazu tun, eine attraktivere Beilage. die dann so attraktiv ist, dass das nächste Mal jemand fragt, kann ich davon was mehr haben? Könnte man zum Beispiel hingehen und große und kleine Schnitzel anbieten? Vielleicht würden auch viele Leute zufrieden sein, wenn sie ein kleineres hätten. Das müsste sich natürlich dann auch wieder preislich ein bisschen niederschlagen. Da kann man was machen. Und wer mir sagt, da geht gar nichts, dem glaube ich das nicht.
Die Uhr tickt. In einem Jahr wird es wieder die Pressemitteilung geben, wer auf den Plätzen 1, 2, 3 steht. Ein Jahr Zeit, Klimakiller wie Schnitzel und Currywurst von den Spitzenplätzen zu kegeln und durch Moritz Sojagyros zu ersetzen. Schaka.
Die Kantinen sind ein bisschen hinter dem allgemeinen Trend her zu weniger Fleisch, bewusster Essen, mehr Gemüse. Wir kriegen die da schon raus, aber das ist nichts, was dieses oder nächstes Jahr passiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.